Klosters in Hach, eines christlich-aramäischen Dorfes im historischen Nordmesopotamien im tiefen Südosten der heutigen Türkei. Eine geschichtsträchtige Region, die auch unter der aramäischen Bezeichnung Tuabdin, der Berg der Diener Gottes, an Bedeutung gewann und zahlreiche schöne Städte und Dörfer beherbergte. Eines dieser Dörfer war Hach. Von der Herrlichkeit der farbenfrohen Landschaft über die einsam sich kilometerweit erstreckenden Ruinenfelder bis hin zu den herausragenden Zeugnissen einer einzigartigen Kulturgeschichte. Das malerisch und landwirtschaftlich gekennzeichnete Dorf wurde fast ausschließlich von Aramäern bewohnt, die der syrisch-orthodoxen Kirche von Antiochien angehörten. Die aramäischen Christen bildeten nur noch eine Minderheit im Tuabdin, der einst christlich geprägt war und zunehmend Bedrohungen fundamentalistisch-islamistischer Extremisten unterlag. Das Glockengeläut ertönte an jenem Morgen außergewöhnlich lange. Die glühende Sonne wurde am östlichen Horizont sichtbar, ging über das Dorf auf und strahlte vom tiefblauen Himmel über die weiten, fruchtbringenden Felder. Der Tagesanbruch war von einer traurigen Stimmung geprägt, denn es war wieder ein Tag, an dem das Dorf Abschied nahm. »Edessa, ist alles in Ordnung?«, fragte Aram, der mit langsamen Schritten das Wohnzimmer betrat und seinem Gesichtsausdruck zufolge wusste, dass das Gegenteil der Fall war. Edessa reagierte nicht. Sie saß lediglich auf dem Lehnstuhl im Wohnzimmer, hielt ein kleines Bild in ihren Händen und blickte es mit ihren tiefen, hellbraunen Augen an. Es war kein unbedeutendes Bild, nein. Das Bild erzählte eine besondere Geschichte. Es handelte sich um ein Familienfoto, welches an jenem Tag geschossen worden war, an dem sich Edessa und Aram das Ja-Wort gegeben hatten. Sie strich mit ihren Fingern über die glatte Oberfläche des Bildes und wischte sich anschließend die Tränen aus dem Gesicht. Aram näherte sich ihr schweren Schrittes, kniete vor ihr nieder und versprach flüsternd: »Alles wird gut. Wir schaffen das.« Vorsichtig und zugleich liebevoll nahm er ihre Hand und fügte ergänzend bei: »Wir drei schaffen das.« Edessa war nämlich hochschwanger. Sie befand sich kurz vor dem 8. Schwangerschaftsmonat. Und dem Kind wollten sie die bestmögliche Zukunft bieten, in der man keiner Verfolgung und Repressalie ausgesetzt sein sollte, was im Tuabdin unmöglich war. In den letzten Jahren wurden mehr und mehr Christen unterdrückt. Angst, Panik und Unsicherheit prägten den Alltag der Christen. In den Augen eines radikalen Muslims galt ein Christ als Ungläubiger. Man war nicht willkommen, zumindest nicht bei den Muslimen, die die Region ethnisch zu säubern vermochten. Allerdings setzten die Christen die friedlichen Muslime, die den Christen nichts Böses tun wollten, nicht mit den Muslimen, die eine radikale Ausprägung ihres Glaubens lebten, gleich. Die Völkermorde an den Aramäern, Armeniern, Griechen und anderen Minderheiten im Jahre 1915 waren der mit Blut bezahlte Beweis dafür, dass man unerwünscht war. Unerwünscht in einer Region, in der die Aramäer noch vor 150 Jahren die Mehrheit der gesamten dort lebenden Bevölkerung dargestellt hatten. Bis zu 500.000 Aramäer waren dem Genozid von 1915 zum Opfer gefallen. Im Schatten des Ersten Weltkriegs hatten sie den Tod im damaligen Osmanischen Reich erlitten, dessen Volk auf brutalste Art und Weise dezimiert worden war. Fast die Hälfte der syrisch-orthodoxen Aramäer wurde bei diesem Genozid ausgelöscht. Auch bekannt als Saifo, der Völkermord an den Aramäern. Ein Begriff, der den Genozid vor dem geistigen Auge des aramäischen Volkes zum Ausdruck brachte und Revue passieren ließ. Der erste Völkermord in der Geschichte des 20. Jahrhunderts. Der Tuabdin war die Urheimat der Aramäer. Doch von dem Glanz vergangener Jahre war nur noch sehr wenig übrig geblieben. Sie waren als Minderheit nicht einmal anerkannt. Ermordungen, Entführungen, religiöse sowie politische Verfolgungen und Schikanen aller Art versetzten die Christen in Angst und Schrecken. Doch Diskriminierungen aufgrund der Religion und Ethnie waren nur die Spitze des Eisbergs. In bewaffneten Auseinandersetzungen zwischen der Türkischen Republik und der kurdischen Arbeiterpartei PKK gerieten die Christen seit den frühen 80ern gnadenlos zwischen die Fronten. Rahmenbedingungen wie diese waren unzumutbar, insbesondere für ein Neugeborenes, das sehr bald das Licht der Welt erblicken würde. Die einzige Möglichkeit, ein Leben in Frieden und Freiheit zu leben, war die Flucht in ein Land, in dem man keiner Angst ausgesetzt war. Dieses Land sollte für Edessa und Aram die Bundesrepublik Deutschland sein, wo bereits seit längerer Zeit im Zuge der enormen Auswanderungswelle sehr viele Flüchtlinge, unter anderem sehr viele Aramäer aus dem Tuapdin, Schutz vor Gefahr und Verfolgung gefunden hatten, ihnen der Asylstatus anerkannt worden war und sie sich dort in der zweiten Heimat Almania eine neue Existenz aufbauen konnten. Sowohl die älteren Geschwister von Edessa als auch die von Aram hatten bereits vor einigen Jahren die Initiative ergriffen, nach Süddeutschland zu flüchten, wo sie später in Frieden mit ihren Kindern lebten und in der deutschen Gesellschaft Fuß gefasst hatten. Diese wertvolle Chance wollten auch Edessa und Aram nutzen. So wagten sie diesen Schritt, der jedoch zweifellos kein ungefährlicher sein sollte. Obendrein bestand die Möglichkeit, dass die hochschwangere Edessa das Kind während der Flucht durch eine Frühgeburt auf die Welt bringen könnte. Die Folgen dessen wollte man sich zu diesem Zeitpunkt nicht ausmalen. Jedoch ließ die bedrohliche Situation es nicht anders zu. Shlomo, aramäisch, hallo? Der Kleimus ist da, bitte beeilt euch, rief ein Freund vor dem Haus, der von dem Busfahrer zu Aram geschickt worden war und aufgrund des schallenden, durchdringenden Glockenspiels des Klosters gezwungen war, sich in doppelter Lautstärke zu artikulieren. Pscheno, aramäische Antwort für hallo, wir sind gleich soweit, rief der Vater von Aram. Es ist soweit, lasst uns gemeinsam zum Kleinbus laufen und Abschied nehmen, sonst verpasst ihr euren Anschlussbus in Midyat, fügte dieser liebenswürdig mit gemischten Gefühlen hinzu, dem kaum zu übersehen war, dass ihm die Worte nicht leicht fielen. Es musste ein schreckliches Gefühl gewesen sein, wenn die Kinder nach und nach von zu Hause entschwanden und sich tausende von Kilometern entfernt ein neues Leben aufbauen mussten. Zwar war Aram nicht der Erste in der Familie, der die Heimat verlassen musste, doch war er der Erste, dessen Frau kurz vor Antritt der Flucht hochschwanger war. Über die heikle Situation dessen war sich Arams Vater im Klaren, jedoch nahm er dies mit einem weinenden und einem lachenden Auge auf. Ein Leben zu leben und dieses mit jedem Atemzug genießen zu können, und zwar ohne Ängste, dass der Familie etwas zustoßen könnte, war auch in seinem Sinne. Und da Aram demnächst den Militärdienst antreten musste und der Vater wusste, was da auf seinen Sohn zukommen sollte, war die Flucht die einzige Lösung, die die Weichen für ein friedliches Leben stellen könnte. An dem Haus von Aram trafen zuerst die Eltern von Edessa ein, die ebenfalls Bewohner des Dorfes gewesen waren. Auch ihnen war die unübersehbare Traurigkeit ins Gesicht geschrieben. Seit der Geburt Edessas bis zum heutigen Tage waren sie unzertrennlich gewesen. Dass sich ihre Wege in wenigen Minuten trennen würden, war sehr schmerzhaft. Edessa würde ihren Eltern in wenigen Wochen das erste Enkelkind bescheren. Jedoch könnten sie das Neugeborene nicht gleich in die Arme nehmen, denn dieses würde dann, so hofften sie, sicher und geborgen in Deutschland auf die Welt kommen. Später kamen auch ihre anderen Familienmitglieder hinzu. Edessas jüngere Schwestern und der Jüngste in der Familie, ihr kleiner Bruder Benjamin. Sie bereiteten sich alle auf den Abschied vor. Bereits am Abend zuvor hatte sich das ganze Dorf zu Edessa und Aram gesellt, um persönlich Abschied zu nehmen. Eine liebenswerte Geste der Aramäer, die ihre harmonische Nachbarschaft und kultivierte Dorffreundschaft stets zu pflegen schätzten. Man saß gemeinsam in feinsinniger Runde, trank wohlschmeckenden Tee, sprach über die ungewisse Zukunft, erzählte sich fesselnde Geschichten aus alter Zeit und genoss die in Einklang stehende Gesellschaft des Dorfes. Ein toller Abend, aber zugleich auch ein trauriger, da man wusste, dass dies der letzte Abend mit dem jung verheirateten Paar war und man eigentlich jeden Moment genießen wollte. Und das, obwohl der Abend überschattet war von Diskriminierung, Verfolgung und der äußerst prekären Situation, in der sich die Bewohner befanden. »Lasst uns gemeinsam den Gang nach unten zum Fahrzeug antreten«, sagte Edessas Vater, der nun seine älteste Tochter gehen lassen musste. Alle richteten sich auf. Arams Großmutter, etwa 85 Jahre alt, hielt sich mit tränenden Augen am Gehstock fest, weil ein weiteres Enkelkind die Flucht antreten musste. »Habt ihr auch an alles gedacht?« fragte Edessas Vater ergänzend. »Nicht, dass ihr noch irgendetwas Wichtiges vergesst.« »Wir haben alles, was wir brauchen werden«, antwortete Aram, leise, aber sicher. Danach nahm er einen tiefen Atemzug. Es war ein Zug, der seinen Kummer zu kontrollieren versuchte. Ein Zug, der die frische Luft Tuabdins mittrug. »Papa, wir haben sowieso nur Handgepäck. Alles Wichtige haben wir eingepackt«, unterstrich Edessa mit tränenden Augen und kniff die Lippen zusammen. Ihr Herz schlug schneller, während sich der schmerzvolle Abschied in jeder Faser ihres Körpers herauskristallisierte. Und nun kam dieser Augenblick immer näher. Aram blickte ein letztes Mal in das Haus zurück, in dem er aufgewachsen war und die hochgeschätzten Werte von seinen fürsorglichen Eltern vermittelt bekommen hatte. Jene Werte, die er auch seinen Kindern weitergeben würde. Es war das Haus, das unendlich viele Geschichten verband, die er mit seinen Geschwistern und Eltern erlebt hatte. Gemeinsam liefen sie nun den staubigen Weg hinunter. »Mein Sohn, lass mich das Handgepäck tragen«, äußerte Arams Vater. Obwohl das Handgepäck nicht sonderlich schwer war, hatte er darauf bestanden. Edessa und Aram hatten nämlich nur ein Handgepäck mit einem Gewicht von 5 Kilogramm. Mehr war für die bevorstehende Flucht nach Deutschland nicht möglich. Ungewöhnliche Stille begleitete den Gang zum Kleinbus. Währenddessen hatte das Kloster sein himmlisches Glockengeläut eingestellt. Kein Windhauch war zu spüren. Selbst die Vögel an jenem Morgen zwitscherten merkwürdigerweise nicht um die Wette. Die Mütter von Edessa und Aram schauten traurig auf den mit Staub überzogenen Boden und realisierten Schritt für Schritt, dass sie ihre Kinder in wenigen Minuten ziehen lassen mussten. Taschentücher verbrauchten sie in unzähliger Menge, nichtsdestotrotz schwammen die wie Perlen gleichenden Tränen die Wangen herunter und tropften auf den uralten Boden. Als die Gruppe unten angekommen war, war das Fahrzeug nur noch ansatzweise zu erkennen, da sich vor diesem eine immer größer werdende Menschenmenge versammelt hatte. Alle Bewohner des Dorfes waren erneut gekommen, um sich von dem jungen Ehepaar ein letztes Mal zu verabschieden. Nicht unweit des Platzes befand sich das bekannte Kloster des Dorfes. Das Muttergotteskloster war nicht irgendein Kloster, nein, jenes Kloster hatte sie von Tag 1 an begleitet und war ihr täglicher Wegbegleiter, in guten sowie in schlechten Zeiten. Edessa und Aram betraten dieses ein letztes Mal vor Antritt der Flucht und liefen in den Vorhof des Klosters, um den Herrn um Kraft zu bitten für den Weg in die neue Heimat. Ein prächtiges Kloster von Glanz und Schönheit. Ein gigantischer, übersinnlicher Raum zum Luftholen und Durchatmen. Die Perle der aramäischen Architektur, pulsierend und zauberhaft zugleich. Ein historischer Schatz. Eines der ältesten Klöster der Christenheit und für viele Menschen das schönste von allen. Sie begannen eine Reise in eine andere Dimension, die nicht selten zu schweigendem Staunen führte. So liefen sie Richtung Klosterkirche. Einige Meter davor stand der steinerne Ambo, der Tisch des Wortes, für das Evangeliar, wenn Gottesdienste im Freien zelebriert wurden. Sie passierten es mit Herzklopfen, betraten die Klosterkirche und begaben sich in Ehrfurcht und Stille vor den Altarraum. Edessa und Aram betrachteten ein letztes Mal den wertvollen Altar mit all dem, was ihn so einzigartig machte. Zurück von ihrem Gedankengang, wieder im Kirchenschiff angekommen, wandten sie ihre Köpfe nach oben in die Kuppel, welche mit nicht weniger als 4 seitlichen, wertvoll dekorativen Bögen versehen war. Danach warfen sie einen letzten Blick auf die außergewöhnlich prächtigen Nischen, Kapitellen, Eckpfeiler sowie das Taufbecken, in dem sie selbst getauft worden waren. Nachdem sie sich mit ihren Blicken vom Altar verabschiedet hatten, schlossen sie für einige Sekunden die Augen und atmeten tief ein, während das farbenfrohe Sonnenlicht sie durch die Klosterfenster durchflutete. Gemeinsam sprachen sie das Vater Unser, auf Aramäisch, der Muttersprache Jesu Christi und der des aramäischen Volkes. Die unbeschreibliche Spiritualität, die dieses Kloster seinen Gläubigen schenkte, war ohnegleichen eindrucksvoll und überwältigend zugleich. Gänsehaut überkam das junge Ehepaar. Später findet dann ein kurzes Gespräch mit dem Mönchen statt, das dann sehr emotional wurde. Wann wird es endlich aufhören? Wann hört diese Unterdrückung auf? Wann? Fragte der Mönch hilflos mit lauter Stimme und ballte kurz die Fäuste zusammen. Ein sanfter Windhauch wehte an ihnen vorbei und löste sich in noch sanfteren Zügen über die reichen Felder auf. Die Hände des Mönchs zitterten danach. Was haben wir denn getan, dass man uns alles nehmen will? Was? Was haben wir getan, dass unsere Leute ermordet werden? Wann? Wann hören endlich diese Übergriffe auf? Wann? Aram war still. Denn auf die Fragen hatte er keine Antwort parat. Der Mönch war ergriffen von der tiefen Traurigkeit über die Ereignisse, die den Christen widerfahren waren. In den letzten Monaten spitzte sich die Situation erheblich zu. Mehrere Übergriffe auf aramäische Christen verschärften deren Existenzängste. Denn einige Zeit zuvor waren zwei aramäische Christen, Vater und Sohn, in Anhel ermordet worden. Anhel war ebenfalls eines der zahlreichen christlichen Dörfer im Tuabdin, südlich von der Kreisstadt Midyat. Islamisten waren in der Nacht in das Haus der Opfer eingebrochen und hatten einen kaltblütigen Mord an ihnen verübt. Das jüngere Opfer war mit Arams älterem Bruder in der Klosterschule gewesen. Später war es neben anderen Überfällen und Plünderungen zu weiteren Ermordungen gekommen. Ein aramäisches Ehepaar war Opfer eines kaltherzigen Übergriffs in Urtnus geworden, einem weiteren christlichen Nachbardorf von Hah. Die Ehefrau war zu jenem Zeitpunkt hochschwanger gewesen. Nachdem die Ehefrau getötet worden war, hatten sich die Täter das noch nicht geborene Baby vorgenommen und dieses auf bestialische Art und Weise mit dem Schwert aus dem Mutterleib geschlitzt. Der ermordete Ehemann war ein guter Freund von Arams Schwager gewesen, der mit ihm gemeinsam den türkischen Militärdienst abgeleistet hatte. Auch Aram hatte ihn gekannt, da er oft im Dorf zu Besuch gewesen war. Die Nachricht über die Ermordungen versetzten die Familie und die ganze Region in tiefe Trauer, unendliche Angst und unermesslichen Schrecken, grausame und unmenschliche Geschehnisse, die an den Völkermord von 1915 erinnerten. Arams Puls stieg jedes Mal ins Unermessliche, wenn er sich die schrecklichen Geschehnisse vor Augen führte und sich vergegenwärtigte, dass seine hochschwangere Frau und ihr ungeborenes Baby die nächsten unschuldigen Opfer dieser Gräuel hätten sein können. Danach lässt Aram nochmal für sich Revue passieren, wie die ganze Geschichte der Flucht ihren Anfang nahm, beziehungsweise wie die Pläne geschmiedet worden waren. Und dann wird er zurückgeholt mit »Aram, es wird Zeit«, schrie der Fahrer des Fahrzeugs, der seinen Kopf aus dem Seitenfenster streckte und sein Geschrei achtlos mit dem lauten Motor des Autos bekräftigte, indem er auf das Gaspedal trat und dieses in Szene setzte. Aram erschrak kurzzeitig, kehrte wieder aus seinen Gedanken zurück und eilte schwungvoll zurück zu Edessa, die mit den anderen vor dem Kleinbus wartete. Seite an Seite vergossen sie Tränen, als gäbe es keinen Morgen mehr. Der Kleinbus stand bereit, um Edessa und Aram in die 30 Kilometer entfernte Kreisstadt Midyat zu fahren. Von Midyat würden sie ferner mit dem Großbus nach Istanbul zu Betuel weiterreisen. Niemand, aber auch wirklich niemand, ahnte an jenem Tage, welch gefährliche Pläne dort für sie geschmiedet werden sollten. Ein sehr betrüblicher und schmerzvoller Moment. Es war schwierig, die geliebte Heimat, die ihnen sehr viel bedeutete, hinter sich zu lassen. Die einzigartige Familie, die liebevollen Freunde, das wundervolle Miteinandersein und die herrliche Natur des Tuabdin. Ein großer Schritt für Edessa und Aram, der Schritt in eine neue Zukunft. Den ausdrucksstarken Emotionen wurde freier Lauf gelassen. Lautstarkes Geweine unterstrich die leidvolle Stimmung. Sie umarmten und drückten sich und schämten sich der Tränen nicht. Angesichts der bedrückenden Stimmung war es niemandem aufgefallen, aber die Glocke des Klosters ertönte erneut. Allerdings für eine kurze Zeit und eigenartig sonderbar. Unterdessen glänzte das Kreuz des Klosters in seiner herrlichsten Pracht. Schließlich war es soweit. Fush Bashlomo, Aramäisch für bleibe in Frieden, auf Wiedersehen, o geliebte Familie, o geliebte Heimat.
Hier ist Radio FIPS, die Lesebühne. Heute mit Michael Rabo. Mein Vater war ein heimatloser Aramäer.
Auf dem Weg von Hah nach Midyat passieren Edessa und Aram zahlreiche Dörfer. Idyllische Siedlungen mit zahlreichen Ruinen, die stumme Zeugen dieser einst so blühenden Kultur waren, die ausgelöscht wurden. Idyllische Siedlungen, die alle ihre eigenen Geschichten erzählten. Tief verwurzelte Geschichten, die ihre Spuren im kulturhistorischen Tuabdin hinterlassen hatten. Doch von jenen Geschichten war zum größten Teil nur noch die Erinnerung geblieben, da sie sich von Jahrzehnt zu Jahrzehnt, von Jahr zu Jahr und von Monat zu Monat von ihren Kindern, den Bewohnern, nahezu ganz verabschiedet hatte. Wenige, nur noch sehr wenige Aramäer traten die Flucht in die Diaspora nicht an. Noch nicht. Im Laufe der Autofahrt nach Midyat überkam Edessa und Aram ein komisches, noch nie zuvor erlebtes Gefühl. Sie wagten es nicht, ihren Blick von den vorbeiziehenden Dörfern abzuwenden. In der Regel fuhren sie, wenn sie sich denn mal nach Midyat begeben hatten, am gleichen Tag wieder zurück und dementsprechend wieder an den genannten Dörfern vorbei. Dies war diesmal nicht der Fall. Der Fahrer fokussierte sich zu 100% auf die lange gebirgige Straße und fuhr langsam, außerordentlich langsam. Die Väter von Edessa und Aram hatten dem Fahrer vor der Abfahrt nochmal ausdrücklich nahegelegt, dass er während der Fahrt mit größter Vorsicht fahren und unter keinen Umständen seinen Blick von der Straße wenden sollte. Dessen war sich der Fahrer natürlich bewusst, doch den Vätern war es ein besonderes Anliegen gewesen, dieses nochmal eindringlich zum Ausdruck zu bringen. Und das zu Recht. In ein Fahrzeug einzusteigen und ein christliches Dorf zu verlassen, war nicht so ungefährlich, wie der ein oder andere Leichtgläubige wohl meinte. Denn wenn man Pech hatte, sollte es das letzte Mal gewesen sein, dass man in ein Auto stieg. Wieso das Herz schneller schlug, wenn man sich auf diesen Straßen befand, wussten die Aramäer nur zu gut. Seit Jahren wurden Straßen, die zu christlichen Dörfern führten, durch islamistisch-fundamentalistische Extremisten vermint. Immer wieder waren friedliche Menschen ums Leben gekommen, nachdem sie das Dorf mit dem Fahrzeug verlassen hatten und dieses dann durch eine versteckte, explodierende Mine zerstört wurde. Die Explosionen waren dabei so laut und ohrenbetäubend, dass sie noch im Zentrum des Dorfes zu hören waren. Da die Straßen äußerst uneben und nicht asphaltiert waren, war es für Fundamentalisten nicht sonderlich schwierig, diverse Minen in einer Grube auf der hügeligen Straße unterzubringen, unter einigen Steinen zu verstecken und zu vergraben. Schon vor langer Zeit kämpfte der Bürgermeister des Dorfes für eine Verbesserung des Straßennetzes und eine Asphaltierung dessen, sodass den Extremisten das Legen von Minen gezielt erschwert werden sollte. Doch bedauerlicherweise war es für einen christlichen Bürgermeister ein schweres, derartige Fortschritte durchzusetzen. Langsam näherten sie sich der Kreisstadt. »Da ist das Militär! Verhaltet euch ruhig, es wird kontrolliert!« sagte der Fahrer und bremste langsam ab. Als zwei Soldaten an der Straße die Hand ausstreckten, beide trugen Maschinengewehre mit sich. Der Fahrer kurbelte sofort das Fenster herunter. »Wohin?« fragte einer der Soldaten mit ernster Miene. Einige Straßen wurden mit größter Sorgfalt unter die Lupe genommen. Der Kampf gegen die PKK sorgte für erhöhte Alarmbereitschaft. Darum wurden strenge Kontrollen durchgeführt, die oft zu blutigen Gefechten führten. Edessa und Aram brachten kein Wort heraus und standen da wie versteinert. Sie hatten nicht mal Midyat erreicht, da bangte ihnen, ob man ihrer Flucht bereits jetzt ein kurzes Ende setzen würde. »Nach Midyat«, antwortete der Fahrer und schluckte. Skepsis haftete in dem Gesicht des Soldaten. Er warf einen Blick in das Auto und betrachtete das Ehepaar. Mit geschlossenem Mund nahm er sie aufs Korn und ließ seine Augen durch den ganzen Wagen wandern. Währenddessen öffnete ein anderer Soldat den Kofferraum, warf einen Blick hinein und rief: »Alles in Ordnung, passt!« Er schloss den Kofferraum mit einem lauten Knall und entfernte sich mit dem anderen, nachdem dieser mit nickendem, aber weiterhin strengem Ausdruck gesagt hatte, dass der Fahrer weiterfahren dürfe. Der Fahrer bedankte sich und fuhr langsam los. Der Puls von Edessa und Aram stieg in die Höhe. Doch atmeten sie auf und waren froh, dass die Flucht fortgesetzt werden könnte. Nach einigen Stunden verließen sie dann Midyat und da machte der Fahrer eine Bemerkung. »Wir machen eine 30-minütige Pause. Um Punkt 2:30 fahren wir weiter«, verkündete er nach einem flüchtigen Blick auf die Uhr, durch den ganzen Bus rufend, nachdem dieser an Mardin vorbeigefahren war. Somit hatten Edessa und Aram das hügelige, aus Kalksteingebirge bestehende Hochland des Tuabdin verlassen, dem Kernland ältester christlicher Tradition im Tigrisbogen. Wer den Tuabdin verließ, der verließ einen bedeutenden Eckpfeiler des Christentums im Orient. Bereits in früher Zeit, im Jahre 120 nach Christus, war der Glaube des Christentums im Tuabdin verkündet worden. Die Aramäer, die Ureinwohner dieser Region, hatten zu jener Zeit durch den Apostel Adai und dessen Schüler Arai den christlichen Glauben angenommen. Von Urhoi bzw. Edessa, dem heutigen Shanli Urfa, über Besabdai, Asach, dem heutigen Idil, war der christliche Glaube in den Tuabdin gelangt, hatte sich über die Jahrhunderte verbreitet und war wie eine wunderschöne Rose aufgeblüht, deren Wohlgeruch noch bis heute duftet, wenn auch immer schwächer und schwächer. Doch sie duftete noch. Ein Wohlgeruch von Wärme, Sanftmut und Warmherzigkeit.
Hier ist Radio Fips, die Lesebühne. Heute mit Michael Rabo. Mein Vater war ein heimatloser Aramäer. Die wahre Geschichte einer Flucht.
Nach einer halben Stunde stiegen alle Reisenden wieder in den Bus, der, wie die Gemütslage aller, inzwischen etwas abgekühlt war, da der Busfahrer diesen in geschickter Weise im Schatten geparkt hatte. Alle saßen im Bus und warteten auf den Fahrer, der kurz rausging, um etwas zu klären. Da nutzte Aram die Möglichkeit, ging ebenfalls nach draußen und warf eine kleine Tüte in den Mülleimer, der sich hinter dem Bus befand. Doch als Aram sich wieder zum Buseingang begeben wollte, rempelte ihn ein unbekannter Mann von der Seite an. »Kannst du nicht aufpassen?« Der Unbekannte schien gestresst. »Ich habe nichts getan. Du hast mich angerempelt und nicht umgekehrt«, sagte Aram, griff sofort nach seiner Halskette, um zu schauen, ob diese nicht auf den Boden gefallen war. Hastig vernahm der Mann, dass ein Kreuz an Arams Halskette hing und er sie erleichtert wieder unter seiner Kleidung positionierte. Da machte der Mann einen zornigen Ausdruck. »Ha! Das nächste Mal rempel ich dich so um, dass du nicht wieder aufstehen kannst.« »Wie bitte?« sagte Aram und schüttelte den Kopf. »Du hast schon verstanden, Ungläubiger.« Aram biss die Zähne zusammen. »Du Ungläubiger! Dass du es wagst, dich von einem türkischen Bus fahren zu lassen, das ist respektlos.« Aram biss weiter die Zähne zusammen. »Ihr solltet alle zu Fuß gehen. Nein, ihr solltet alle auf den Boden kriechen. Für Ungläubige ist hier kein Platz«, sagte der Unbekannte. Wenn Blicke töten könnten, wäre der Mann längst zu Grab gebracht worden. Doch Aram riss sich zusammen, so hart es auch für ihn war. »Na, weißt wohl nicht mehr, was du sagen willst. Das ist besser so, glaub mir. Ihr habt weder das Recht, etwas zu sagen, noch dürft ihr einen Ton von euch geben. Ihr seid geduldet und nicht mal das. Es wird der Tag kommen, an dem wir euch alle...« »Leute wie du wissen nicht, was Respekt bedeutet«, brachte Aram hervor, unterbrach ihn und blickte ihm weiterhin in die Augen. Da wusste der Mann plötzlich nichts mehr zu sagen, stampfte einmal auf den Boden und griff in seine Jackentasche. Er blickte kurz nach rechts, ehe er nach links schaute und in einer schnellen Bewegung ein Messer herausholte. Aram schluckte. »Na, weißt du, was das ist? Weißt du, was das ist?« fragte der Mann und lachte, während er einen kleinen Schritt auf Aram zumachte. Aram gab ihm keine Antwort. Sein Herz schlug schneller. »Na, na, hat dir das Messer die Sprache verschlagen?« Der Mann grinste mit grimmigem Blick. »Das ist das, was ihr alle verdient habt«, gab der Mann von sich und spuckte Aram vor die Füße. Arams Kopf lief vor Wut rot an. Er ballte die rechte Faust zusammen und biss sich immer noch auf die Zähne. Fassungslos schüttelte er den Kopf und versuchte, sich zu beruhigen. Es war nicht seine Art, sich auf ein solch niedriges Niveau abzulassen. Der Mann provozierte. Doch Aram ließ sich nicht darauf ein, weil er an seine Ehefrau und das Baby dachte. »Ungläubiges Pack!« schrie der Unbekannte. Dann sah Aram, dass der Busfahrer einstieg. »Leute wie du wissen nicht, was Respekt bedeutet«, wiederholte Aram in mutigem Ton, was den Mann wieder stumm machte. »Schönen Tag noch«, sagte Aram und kehrte ihm den Rücken zu, während der Mann halbherzig grinste und das Messer fest in der Hand hielt. »Ungläubiger! Es wird der Tag kommen, wir kriegen euch alle, das schwöre ich dir«, murmelte der Mann vor sich hin und erstickte in seinem Lachen. So stieg Aram wieder in den Bus und setzte sich an seinen Platz. »Ist alles in Ordnung? Was ist passiert?«, fragte er deshalb besorgt. »Du scheinst sauer zu sein.« Aram sagte nichts. »Was ist passiert?« »Alles in Ordnung«, brachte Aram über die Lippen und blickte aus dem Fenster. Von dem fanatischen Mann und den Drohungen erzählte er Edessa nichts, weil dieser in einem anderen Bus verschwand. Unter keinen Umständen wollte er Edessa noch mehr in Angst und Panik versetzen. Darum schwieg er und erzählte nichts. Gar nichts. Der Hass, der religiös und ethnisch begründet war, er zielte auf viele verschiedene Dinge ab. Man wollte eben auch damals schon versuchen, dass die Aramäer ihren christlichen Glauben nicht ausleben konnten, dass sie ihre Kultur nicht ausleben konnten und dass sie vor allem ihre Sprache nicht mehr sprechen konnten. Denn wer den Begriff des Aramäischen in den Raum warf, nahm sogleich das in den Mund, was jenen Menschen schon seit über 3000 Jahren als Sprache diente. Von den tüchtigen aramäischen Kaufleuten über den gesamten Orient verbreitet, erlangte sie von Jahrhundert zu Jahrhundert an überaus großer Wichtigkeit. Aramäisch. Die in der Antike einstige Lingua Franca des Nahen Ostens war eine Sprache reich an Geschichte, Hochkultur und Bedeutung. Doch mit der zunehmenden Arabisierung durch den Islam ab dem 7. bzw. 8. Jahrhundert verlor die aramäische Sprache später immer mehr an Einfluss und wurde langsam zu einer vom Aussterben bedrohten Sprache. Doch ein unschätzbarer Wert war sie heute noch für ihre Kinder, den Angehörigen der aramäischen Minderheit, die ihr wundervolles Kulturerbe inbegriffen mit ihrer heiligen Sprache, der Muttersprache Jesu Christi, in Ehren hielten. Eine Minderheit, die sich an ihre eigenen Wurzeln, ihre jahrtausendealte Geschichte und Sprache klammerte. Eine ununterbrochene Kontinuität dieses wundervollen, stets in der Barmherzigkeit behüteten und beschützten Erbes, das bis zu jenem heutigen Tage die syrisch-orthodoxe Kirche von Antiochien bewahrte, die Mutter des aramäischen Volkes. So spielte der Wille über Jahrhunderte eine wichtige Rolle. Eine wichtige Rolle spielte der Wille auch während der Flucht von Edessa und Aram. Denn die Flucht sollte Kraft, Durchhaltevermögen und unbändigen Willen erfordern. Jener Wille, der noch in dem Ehepaar schlummerte. Der Wille nach Freiheit. Der Wille nach Angstlosigkeit. Der Wille nach Frieden. Ein wahrlich gigantischer Wille, der über tausende von Jahren das Volk der Aramäer am Leben hielt, wenn nun auch zu großen Teilen auf dem ganzen Planeten verteilt. Aber der Wille war da. Ein starker Wille, wie angepflanzt auf fruchtbarem Acker des Zweistromlandes, auf dem eine wunderbare, ja wundervolle Pflanze hervortrat. Eine Pflanze, auf die von Generation zu Generation bis in die Gegenwart Acht gegeben wurde. Die Pflanze trug den Namen Aramäertum.
Das ist die Lesebühne. Und heute haben wir dank vorhandenem Publikum mal die erfreuliche Situation, dass es auch noch Fragen an den Autor gibt. Die würde ich jetzt einfach mal weitergeben. Die haben wir jetzt in der Musikpause notiert. Es sind ja auch jetzt viele Aramäer wieder auf dem Weg. Die meisten jetzt aus Syrien. Die erste Frage war, ob es das Buch auch in Aramäisch geben kann. möchte ich mal als Verleger oder Verleger-Ehemann so vorsichtig mit hinten dran schieben. Haben Sie schon solche Gedanken gehabt?
Gedanken hatte ich, selbstverständlich. Es kamen auch bereits Wünsche, die geäußert wurden. Einmal selbstverständlich das Buch in aramäischer Sprache zu schreiben und auch in schwedischer Sprache, weil sehr viele Aramäer auch in Schweden leben und auch die Geschichte dann gerne lesen würden. Prinzipiell kann ich es mir natürlich vorstellen, aber es ist natürlich auch mit Aufwand verbunden. Und ja, da muss man dann sehen, welche Angebote eintreffen, eben mit dem Verlag absprechen.
Ja. Vielleicht kann man sich ja darüber unterhalten. Die Verlegerin ist ja heute selber auch anwesend. Sie könnte sich ja nachher dann gleich mal greifen und darauf ansprechen. Eine weitere Frage aus dem Publikum war, es sind inzwischen seit 2 Dutzend Jahre vergangen, fast wieder eine ganze Generation. Wie sieht es heute in der Südosttürkei für die verbliebenen Aramäer und auch für die Aramäer in Syrien aus? Haben Sie da Informationen, haben Sie da Kontakte?
Die zahlreichen Verfolgungswellen haben natürlich ihre Spuren hinterlassen. Sehr viele Dörfer stehen heute als stumme Zeugen dort. Nur noch verlassene Ruinen. Also von den einst 100.000 Aramäern leben heute sage und schreibe 2000 Aramäer noch in der Region. Es ist sehr wenig, also die Volksgruppe ist vom Aussterben bedroht, das kann man wirklich so sagen. Und jetzt bedingt durch die prekäre Situation zwischen der PKK und der türkischen Regierung ist der Konflikt zwischen Kurden und Türken nochmal entflammt. Ja? Das heißt, die Aramäer geraten wahrscheinlich wieder zwischen die Fronten dieses Bürgerkriegs, mit dem sie eigentlich nichts zu tun haben wollen. Das kann ich jetzt sagen. Also in Syrien ist die Situation sehr schlimm. Also sehr viele Aramäer, sehr viele aramäischen Christen haben den Weg in die Diaspora angetreten. Im Irak genauso. In der Türkei leben ja, wie gesagt, nur noch 2000 Aramäer. Und wenn die Situation so anhält oder wenn sie sich verschärft, dann werden wahrscheinlich auch die letzten Aramäer den Weg in die Diaspora antreten müssen.
Eine Frage, die aus dem Internet kam, war die, warum haben Sie gerade das Bibelzitat »Mein Vater war ein heimatloser Aramäer« gewählt als Buchtitel?
Also das Zitat, wie Sie eben sagten, stammt aus der Bibel, aus dem Alten Testament, aus dem 5. Buch Mose. Und hier ist von einem heimatlosen Aramäer die Rede, von Abraham, der ebenfalls auf der Flucht war. Und dieses Bekenntnis oder dieses Zitat spiegelt eigentlich die Realität der Situation des heutigen aramäischen Volkes wider, auch nach einigen Jahrtausenden. Und dieser Satz verkörpert so viel Geschichte und so viel Bedeutung, dass es mir ein wichtiges Anliegen war, dass man dieses Buch dann auch so nennen mag. Mein Vater war ein heimatloser Aramäer, also eine Brücke sozusagen zwischen Vergangenheit und Gegenwart. Und die uns nochmal Revue passieren lässt, dass auch vor Tausenden von Jahren Flucht und Vertreibung eine wichtige Rolle in der Bibel gespielt haben. Ja.
Zu dem Thema Flucht und Vertreibung gab es auch noch eine Frage aus dem Publikum bezüglich, Sie haben es ja im Anfang des Buches selber aufgegriffen, Zeiten des Ersten Weltkrieges, die Verfolgung der Aramäer. Das Osmanische Reich war ja damals Partner des Deutschen Reiches. Inzwischen laufen ja auch Klagen meines Wissens in Deutschland von Aramäern und anderen Bevölkerungsgruppen des Osmanischen Reiches, die damals verfolgt wurden. Wie diese Prozesse ausgehen, glaube ich, steht in absehbarer Zeit Entschuldigung des Bundestages an. Da läuft meines Wissens auch etwas. Zumindest habe ich in der letzten Zeit in der Presse entsprechendes verfolgt. So viel noch zu der Information, weil die Frage hier im Publikum auch aufgetreten war. Heute hatten wir bei der Lesebühne zum Gast Michael Rabo. Mein Vater war ein heimatloser Aramäer. Die wahre Geschichte einer Flucht. Im Februar haben wir auch wieder eine Lesebühne mit einem Lokalmatador, Manfred Bomm, stellt seinen neuen Krimi Draufgänger vor. Nein, der ist diesmal nicht im Manuela Kienzle Verlag erschienen. Die Krimis von Manfred Bomm erscheinen nach wie vor im Gmeiner Verlag. Wenn Sie ein Wanderbuch haben wollen von Manfred Bomm, sind Sie beim Manuela Kienzle Verlag richtig aufgehoben. Auf jeden Fall am 12. Februar Manfred Bomm, Draufgänger. Sie erhalten das Buch noch nicht im Buchhandel. Es wird im Laufe des Februars erscheinen. Wir freuen uns auch hier wieder auf viele Zuhörer und wünschen Ihnen heute noch einen schönen Tag.